Aufnahme läuft.
So, das läuft.
So, moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und Außenlauf.
Ja. So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Einfach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Oh mein Gott.
Moin. Moin. Ja. Alles cremig, ja, seid ihr wieder alle da? Ja, frische, alle.
Sag mal, bist du auf dem Fischmarkt gelandet hier, oder was?
Mir ist heute Morgen irgendwie, bin ich so gegen 5:30 oder so einmal kurz aufgewacht.
Oh Gott.
Und da habe ich gedacht, Mensch, früher sind wir um die Zeit in Hamburg auf dem Fischmarkt gewankt.
Da haben wir durchgemacht und dann sind wir auf dem Fischmarkt und dann kamen alle die da.
Alle die da, ja.
Ja, und dann so, oh.
No. Da waren wir länger nicht mehr, ne, auf dem Fischmarkt.
Sehr lange nicht mehr. Aber das weiß ich noch, da wurden auch damals, weiß nicht, ob das heute noch so ist, da wurden auch Hühner und Kaninchen verkauft.
Ja, das
und
ist schon länger vorbei. Ist
schon,
aber,
ja, ist schon ein bisschen vorbei. Ja, ich bin
so
ja auf dem Land groß geworden.
Du, da, und so.
Ja, ne, bin auf dem Land groß geworden und dann auch so als Kind dann da und dann überführt und wurde schon der eine oder andere Hahn dann mitgenommen.
Ach Leute, nein. Ich dachte aber eher so an dieses, wenn man so eine Nacht irgendwie so durch die Kneipen und Clubs oder sowas gezogen ist.
Ja, aber
das
meistens
haben wir doch mal ab und zu gemacht.
Aber meistens
spätestens
war ich,
wenn du wirklich rund um die Uhr arbeitest oder
ja, und ich war dann nicht mal so viel. Ich war nicht in einem Zustand, wo ich noch nee.
Wo du noch Lust auf einen geräucherten Fisch hattest.
Ich weiß komisch. Nee, nein.
Aber
wir haben es öfter geschafft, dass wir dann die erste U-Bahn wieder bekommen haben. Oder die
ja,
erste
und vor allen Dingen, wenn wir Gäste hatten. Weil die wollen ja immer den Fischmarkt sehen. Oh, und dann muss man sich da ja morgens hinprügeln.
Nützt ja nichts.
Ja, nützt ja nichts. Ne? Aber seitdem wir jetzt an der schönen Schlei des Öfteren hocken und uns das hier so nett gemütlich machen, würden wir, glaube ich, nicht morgens irgendwie aus dem Bett um 5:30 klettern, um dem Schleifischer guten Morgen zu sagen.
Nee, der kommt doch meistens mittags hier rum, ja, den kenne ich. Genau. Ja, der tourt hier mittags um die Gegend.
Wirklich? Jetzt ist wirklich ein Fischer unterwegs. Ja. Den kann ich dir recht immer zugucken, das ist toll.
Jo, und wenn er ordentlich Fisch an Bord hat, dann ruft er bei Odins, bei unserem netten Gasthaus an und sagt, du, ich habe so viel, keine Ahnung, was, Butt und was hier so Dorsch und was ist hier Hering und so, willst du die haben? Und dann sagt er, jo, komm mal rüber. Und dann tuckert er dahin, die haben Anleger. Und Leute, frischer geht's nicht, ne? Frischer.
Ja, und dann gibt's auch, die haben ja immer eine wechselnde Karte und eine Tageskarte. Und dann gibt's eben 5-mal Butt, ne?
So.
Also irgendwie ist das klasse. Also hat was. So, und warum erzählen wir das jetzt?
Ja, das frage ich mich die ganze Zeit.
Das weiß ich jetzt irgendwie auch nicht.
Nee,
ja, weil ich heute Morgen dran gedacht habe.
Also, du hast heute Morgen dran gedacht. Ja. Du wolltest jetzt so sagen, ja, wie kommen wir? Also, so ein Fleifischer, ne? Fleifischer, ja.
Ja.
Fliegenfischer.
Ich mal dahin.
Ja,
genau. Sortier mal erstmal. Ich werde jedenfalls unsere Gäste, die dabei sind und ganz ergriffen lauschen, erstmal herzlich begrüßen.
Habe ich schon gemacht, ganz herzlich. Moin, Herr Böckse.
Ja, habe ich auch gesagt. So. Und ich wollte mich nochmal bedanken für so herrliche Zuschriften. Wir haben tolle Zuschriften gekriegt, auch einige Themenvorschläge.
Jo.
Da werden wir uns mal drüber hermachen. Da sind echt gute Themenvorschläge dabei.
Mhm.
Und was gibt es heute Morgen bei euch zu essen? Ne? Speck, Würstchen, so
was?
Englisches Frühstück oder doch eher Müsli? Also ich habe heute Morgen mal was ganz anderes. Ich habe einen schwarzen Tee mit Kardamom-Kapseln. Das ergibt dann sowas ähnliches wie einen afghanischen Tee, wenn man da noch einen kleinen Schuss Milch reintut und süß. Und dazu, mir war irgendwie nach Süßem, habe ich eine ganz frische Scheibe Dinkelbrot mit Honig.
Ja,
so
mit Bio-Honig.
Und jetzt könnt ihr weiter über Psychologie sprechen, ich esse.
Ja, hau rein, schmatz nicht so laut. Ja. Nein, komm, ich versuche mal so einen Übergang zu machen. Also ja,
darf
wirklich
von Honigbrot.
So vom Schleifischer, weil das ist echt jetzt hier oben schon ziemlich kalt. Und wenn du da auf dem Boot hockst und du hast dann diese kalten Fische aus dem kalten Wasser und so, und das machst du stundenlang, alter Schwede, das ist, wenn du so willst, da musst du schon ein Fischer sein, da musst du schon. Irgendwie, da darfst du kein Weichei sein, sag ich mal so. Na, ich mache ja lieber meiner Frau eben das Honigbrot, fühle ich mich auch wohl mit. Aber der zieht dann eben so die kalten Groß- und Kleinfischer.
Naja, so, der macht vielleicht zu Hause seiner Frau auch ein Honigbrot.
Vielleicht, ne? Oder
ein irgendwie, toller Mann oder, ist oder so.
So oder netter. Genau. Und jetzt versuchen wir also, ihr merkt verzweifelt, zum Thema zu kommen.
Und jetzt überlegen wir uns mal, macht Donald seiner Melania sonntags morgens ein Honigbrot?
Ich weiß nicht.
Ich
bin mir da ziemlich. Weil, ne, heute.
Auf jeden Fall wäre der, wäre die Vorstellung, er in Badeschlappen und mit einer Haushaltsschürze, irgendwie nicht.
Und vielleicht muss sie dann ja seine Perücke irgendwie bürsten. Und er kann, wir sind gemein, ne? Aber das ist auch ein Thema, was gemein ist. Also, es geht eigentlich darum, um so. Macho-Männer und
Machtmänner.
Und ich meine, Entschuldigung, heute ist Sonntag, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch wird in Amerika gewählt.
Und wir lagen irgendwie ganz entspannt abends vor der Glotze und da war ein Bericht über Trump und den Wahlkampf und wir lagen so da und irgendwie haben wir beide gesagt, wie kann es angehen? Wie kann das Realität sein?
Zum zweiten Mal Realität.
Ja, wie kann das Realität sein, dass wir überall diese Machttypen haben? Ich meine, da haben wir ja noch mehr von. Nimm Putin, nimm Netanyahu, nimm Kim Jong-un. Wir haben überall diese
Despoten. Und zwar die älteren Männer. Überwiegend ältere Männer.
Alte, weiße
Männer.
Und
ich kenne einen Kollegen, der ist Psychoanalytiker. Und der sagt, das hat was mit Kränkung zu tun. So Psychoanalytiker gehen ja gerne in die Kindheit zurück und der behauptet, der kennt Trump genauso gut und Putin genauso gut wie wir, nämlich gar nicht, auch nur aus der Presse, aber der sagt doch, und er erlebt es auch in der Praxis häufig, dass ältere Männer so leicht gekränkt sind. Ist ja klar, ne? Du wirst älter denn, das heißt, du funktionierst in einigen Bereichen vielleicht auch nicht mehr so toll. Du merkst, es wird weniger. Du kriegst auch nicht mehr die tollen Blicke von irgendwelchen Frauen, wenn du die vorher gehabt hast. Und da sagt er, diese gekränkte Eitelkeit und diese gekränkte, das Selbstbild wird gekränkt. Also das, was du früher hattest als starker und toll und hoch, das bröckelt. Und wenn du dann in solche Machtpositionen kommst oder vielleicht auch deswegen willst du solche Machtpositionen haben, um dein gekränktes Selbstbild wieder aufzurichten und aufzupolieren. Ja, das ist so jetzt vereinfacht, aber so in diese Richtung geht es, ne?
Also ich habe mir mal angeguckt, wie diese Jungs eigentlich aufgewachsen sind.
Oh, das ist spannend. Okay.
Und weil ich habe keine Ahnung gehabt, also weder bei Putin noch Trump hatte ich irgendeine Ahnung.
Ja.
Und es ist wirklich so, Trump ist wohlhabend aufgewachsen.
Ja, ja. In Queens, in New York.
Ja, Vater war schon,
der hat schon
Immobilien
Geld gemacht,
und überhaupt. Also der ist wirklich in einer, wie soll man sagen, in einer reichen Umgebung aufgewachsen.
Ja.
Hat dazu geführt, dass er finanziell komfortabel lebte und diverse exklusive Privatschulen besuchte. Damit gibt es ja schon mal so ein, wie soll ich sagen, so ein Hauch, du bist was Besseres mit, ne?
Natürlich.
Und dann, er fiel aber auch schon früh auf, stand in einem Artikel, dass er sehr rebellisch war und sehr selbstbewusst war.
Ja.
Und deshalb haben die Eltern ihn im Alter von 13 auf die Militärakademie in New York geschickt.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Weil die mit dem nicht klarkamen, haben sie gesagt, sie wollen den mit 13 Jahren und da soll er nochmal richtig geformt werden.
Richtig.
Da soll er die Bedeutung von Macht und Kontrolle bekommen, ja.
Und Trump selber hat dazu gesagt, dass er auf dieser Akademie seinen Ehrgeiz und seine Führungsstärke gestärkt habe. Und dass er durch das militärische Umfeld gelernt habe, sich durchzusetzen, mit harter Konkurrenz umzugehen.
Oh Gott.
Das bedeutet, er hat da also erstmal richtig schön starken Willen und Ehrgeiz entwickelt.
Ja, ja.
Und das hat er nachher dann auch gehabt. Und dann der ist Jurist, der hat Jura studiert. Hat da studiert. Und dann ist er hinterher in die Wharton School of Finance gegangen. Das ist eine renommierte Wirtschaftsschule in den USA. Und dann ins Wirtschaftsunternehmen und so weiter. Und dann hat er expandiert und was weiß ich. Und ich denke mal, seine Kindheit und Jugend, die haben so seine Vorliebe auch für Macht, Erfolg und Status irgendwie hervorgehoben. Ne? Und der Ehrgeiz und dann die Disziplin, die er noch auf der Militärakademie lernte. Und dann das gemixt mit Erfahrung und Netzwerk und dem Vater, der eine ganz klare Richtung vorgab. Das ist irgendwie so die und dann das wirklich die Basis gewesen für ihn und irgendwie auch der Weg als Politiker. Der ist ja in all dem, was er so tut, rücksichtslos ohne Ende und extrem ehrgeizig und sein Weg ist vorgezeichnet. Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, aufgrund dieser Kindheit, dass wenn du nicht funktionierst, gehst du auf die Militärakademie. Das muss ihn sehr gekränkt haben. Und deshalb ist alles, was später mal kränkend für ihn ist, ist etwas, geht, das geht
nicht. Das so geht gar nicht, er wird er sofort ab. Also nochmal dieses, der hat selbst zu seinem Vater gesagt, der hat ihn hart gemacht. Donner gemeint, Daddy hat mich hart gemacht. Und der hat schon ganz früh die Bedeutung von Gewinnen. Der will kein Loser und der will kein nichts, sondern der will Gewinner. Sein Sohn soll ein Gewinner werden. Oh Gott. Und eben Militärschule mit 13, also mitten in der Pubertät, haben die Eltern gesagt, ich schicke dich jetzt weg. Und dann in diesem Männerkreis wieder, und dann geht die harte Sache. Ne? Und das formte seine Vorstellung von Autorität und eben die Bedeutung von Macht und Kontrolle. Und letztendlich hat sein Daddy dann da schon ganz früh ihm gesagt, pass auf, Hase, pass auf, Donald, ne? Das Leben ist Wettbewerb, ne? Wer da nicht schnell genug ist und gewinnen, ist das Wichtigste im Leben. Und das zeigt sich nach, wirklich jetzt in Donalds Verhalten nachher. Ne? Drang zur Selbstdarstellung, auch die Tendenz Niederlagen und Fehler, der leugnet das. Der hat geleugnet, dass er die Wahl verloren hat. Deswegen auch nachher dieser Run aufs
Kapitol.
Aufs Kapitol, weil er konnte es nicht ertragen, dass da in dem Kapitol zu der Zeit die Stimmen ausgezählt wurden und Biden dann eindeutig als Gewinner. No. Es gibt nur einen und das gibt ihn. So. Und da sehen wir tatsächlich, wie bei so einigen, ja, die Wurzeln liegen schon in der Kindheit, nicht nur. Aber er hat sich ja nicht weiterentwickelt. Er hat ja dann auch keine liebende Frau gehabt, die gesagt hat, ich liebe dich aber auch mit deinen weichen Seiten, oder ich liebe dich so.
Vielleicht ja, aber vielleicht war das
aber viel die zu hatte, sehr.
Ja. Aber du siehst nirgendwo, also so eine soziale Art hat, also dass er ein soziales Jahr gemacht hätte oder irgendwo irgendwas so in der Richtung.
Nein. Und dann ziehst du seinen aggressiven Führungsstil, den hat er natürlich, Militärfluss, Vater, und dann Konflikte offensiv anzugehen, Konfrontation nicht zu scheuen, und es gibt nur einen Weg und das ist sein Weg. So, Punkt. Das ist jetzt Donald. Mit dem haben wir ja noch am Mittwoch noch zu tun. Jetzt gucken wir uns mal Wladimir an. Vlad, der Fehler.
Der kommt aus der Armut.
Ganz andere Nummer eigentlich.
Ganz andere Armut. Der ist geboren in St. Petersburg.
Ja.
Und das war, nach dem Krieg war das ja so richtig kaputt. Und da ist er wirklich, wie soll ich sagen, in der Armut. Also auch rau auf der Straße und mit sehr vielen Kämpfen
Entbehrung, und Entbehrung auch.
Und Entbehrung der Mutter, das war, wann ist der geboren? 52. Und der Vater, der hatte, und beide hatten ja den Zweiten Weltkrieg überlebt.
Ja.
Und die lebten nach dem Krieg in so einer kleinen Gemeinschaftswohnung.
Ja.
Und die Familie war so arm und die mussten sich den Wohnraum mit anderen Familien teilen.
Ja.
Das war zu der Zeit in der Sowjetunion üblich.
Ja.
Weil es einfach viel zu wenig Wohnraum gab.
Ja.
Aber du kannst dir vorstellen, kleine Wohnung und dann damit, ich weiß nicht, 12 Leuten oder sowas. Mhm. Und der Vater war Kriegsveteran und er arbeitete in einer Fabrik, glaube ich. Und die Mutter hat alles Mögliche angenommen, um über die Runden zu kommen. Und dazu waren auch noch die Lebensbedingungen in Leningrad richtig schwierig.
Ja, ja, ja.
Die war ja durch den Krieg extrem kaputt gegangen.
Ja.
Und mit Armut und diesen Nachwirkungen. Und Putin selber hat mal seine Jugend als geprägt von der rauen Umgebung beschrieben. Und dass er sich oft gegen andere Kinder behaupten musste.
Ja.
Dass er, also um das, wenn er irgendwo ein bisschen irgendwas zu essen hatte, Und jemand wollte ihm das klauen, dass er sich durchsetzen musste.
Mhm. Er war ja auch, ist er bis heute, er ist ja eher klein.
Eher klein.
Er ist ja so. Und ich
war jetzt, auch als Kind, ja.
Liebe Männer, wenn ihr zuhört, die ein bisschen kleiner geraten seid, aber ich habe so das Gefühl, wirklich in meiner Erfahrung auch, dass Männer, die, Entschuldigung, eher kleiner geraten sind, die haben schon damit zu tun, sich durchzusetzen und zu beißen.
Naja,
und,
weil sie natürlich oft gehänselt und gegrätselt werden. Ne?
Ja, na klar.
Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist genauso, als wenn du eine dicke Frau bist oder sonst wie, wenn du nicht ins Schema passt, kriegst du von deiner Umgebung gern mal einen auf den Deckel.
Genau.
Das erleben eben auch kleinere Männer vor allen Dingen, wenn sie sich dann noch in eine Frau verlieben, die dann Kopf größer ist.
Und
das
dann,
ist ja dann auch nicht so lustig.
Und dann nützt es nichts. Ne? Dann musst du Macht hin, dann musst du irgendeine Position kriegen, wo du zeigen kannst, dass du trotz aller oder wegen oder trotz aller Größe doch was drauf hast. Übrigens,
früher hat er ja
Kampfsportarten.
Ja, das wollte ich gerade sagen, deshalb. Siehst du, wir reden mit einer Zunge.
Wir beiden.
Ja, er hat sich deshalb wahrscheinlich auch für Kampfsportarten interessiert und hat zu Anfang Sambo und später Judo gemacht.
Genau.
Und da sagt er, das hat ihm geholfen, Disziplin und Durchsetzungsvermögen zu entwickeln. Und diese Persönlichkeiten, diese Sportarten und so, die waren nachher wichtig für ihn, für die Entwicklung der Persönlichkeit und auch seines Images.
Ja.
Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, dem nicht bei Putin dieses Bild einfällt, wo er nackig da, halbnackig auf dem Pferd sitzt.
Genau, muss ich so voll an Karl May denken.
Und der studierte auch Jura,
ja.
Interessanterweise.
Auf russische Art.
Auch in Leningrad. Und war aber kein Überflieger, aber trotzdem. Und dann ging er in die kommunistische Partei und begann seine Karriere beim KGB. Ne?
Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also der ist dann wirklich in den KGB eingetreten. Und wir wissen, was im KGB auch an Foltermethoden und so weiter, was da alles gemacht wird. Und er sagte aber auch, dass ja, diese misstrauische Natur, die hat er nun mal auch. Er ist ein Misstrauisch, er vertraut nicht.
Nee.
Er ist misstrauisch. Und deswegen muss er Kontrolle über die Situation und über Menschen behalten. Mhm. Und diese Kombi, die führt dann auch dazu, dass er kein Problem hat, unliebsame Widersacher zu vergiften, zum Beispiel.
Aber diese Kindheit und diese Jugend so in einfachen Verhältnissen
und
dieser Ehrgeiz dazu, die haben auch bei ihm selbst so ein Selbstbild als starker Mann irgendwie geprägt.
So Nationalstolz.
Ja, und diese Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen und so. Und dann auch noch der Aufstieg beim KGB. Irgendwie hat das alles dazu beigetragen, dass er sich selbst als jemand sieht, der Russland also gegen alles verteidigen muss.
Ja,
ne? Und für den alles dann wieder eine Bedrohung ist.
Genau.
Und da sind wir auch wieder bei Trump, dass die so vieles, was von außen kommt oder was, das sind dann immer gleich Fake News und das muss man sofort abwehren und das gibt es nicht. Also Gegenteiliges darf es nicht geben. Das wird sofort bekämpft.
Ja.
Also ein richtiger Demokrat oder ein souveräner Mensch lässt doch eine gegenteilige Meinung bestehen.
Um Gottes Willen, nein.
Wir beide müssen doch nicht immer einer Meinung sein.
Mhm.
Das können wir doch stehen lassen, das ist doch überhaupt kein Thema.
Natürlich.
Aber das geht da nicht. Also ich glaube auch, dass, ich weiß es nicht, ich kenne die beiden nicht, aber ich kann mir vorstellen, von Menschen, die ich kennengelernt habe, die so im Geschäftsleben ähnlich ticken, dass die unerträglich sind im privaten Bereich. Dass selbst die Bitte um eine Tasse Kaffee ein Befehl ist. Selbst wenn du kein Angestellter bist. Ich kenne das. Also nur weil ich eine Frau bin, werde ich verdonnert dann zum Kaffee holen.
Ja,
fast obwohl automatisch. Ich vielleicht, was die Hierarchie angeht, auf der gleichen Stelle stehe oder auf der gleichen Höhe stehe, bin ich diejenige, bringen Sie mir mal einen Kaffee. Moment mal. Da musst du dann erstmal wieder einen Spruch
abgeben. Oder siehst du, was für Bilder da bei diesen Jungs im Kopf rumschwungen, was Frauen zu tun sind, was Frauen sind und was Männer sind. Und das ist schon sehr, sehr früh.
Weil das ist ja hier nun mal ganz offensichtlich. Wir sprechen im Moment wirklich über diese Machtmänner.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt über Machtfrauen unterhalten, weil wir davon so viele haben, sondern wir unterhalten uns über Machtmänner. Mhm. Und wir können dieses Thema weiter fortsetzen. Mhm. Ob wir nur über die Mullah sprechen oder ob wir über Netanyahu sprechen. Wir haben überall Männer, die gerne Macht haben.
Ja.
Wir haben sie in Betrieben, wir haben sie, ich weiß gar nicht wo, überall, mhm. auf Chefetagen. Überall haben wir diese Männer, auch in Ehen mhm. und Beziehungen, die gerne Macht haben.
Was hast du für ein Glück, ne, dass du mich abbekommen hast, oder?
Hm. Naja, also es gibt Machtmänner und es gibt Waschlappen.
Was?
So, und dann muss man...
Wer drückt das mal an?
Ich brauche einen Mann, der eine Getränkekiste schleppt.
Ja, gut, das kann ich.
Ja. Was soll ich denn mit einem, der sich vor mir aufplustert? Da kriege ich jeden einen Lachanfall. Das muss nicht sein.
Oh nein, um Gottes Willen. Lass uns nochmal, wenn du willst.
Also ernsthaft, Leute, kommt nicht auf die Idee, dass ich das gut finden könnte.
Nein, nein, nein. Never ever. Bei uns ist auch so, dass Annika, sofern sie dann wieder fit ist, eher die Bohrmaschine stemmt und Löcher bohrt als ich. So.
Das ist auch besser so. Wenn ihr seine Löcher, die er in Lüneburg mal gesehen hat, wisst ihr sofort.
Wir bleiben doch mal ganz schön beim Thema.
Weil Tilly ist wirklich...
Ich bin Psychologe.
Der ist Psychologe und du bist ein verständnisvoller, intelligenter Mensch.
Oh, danke. Da
du kümmerst dich, du interessierst dich für Geschichte, du interessierst dich für Literatur, für Kunst.
Ich kann weinen.
Du kannst weinen. Alles wunderbar, aber kommt ihm bitte nicht mit so bestimmten männlichen Geschichten.
Nee, das also mit mir kannst du dich nicht so richtig gut über Autos und Fußball so, ja, schon so ein bisschen, aber auch nicht so. Annika guckt so gequält, nein, nicht.
Also das ist auch eher
rudimentär. Ich würde so gerne jetzt mal wieder von mir weg.
Nee, das ist doch aber interessant. Und dann, weil wir bei der Kindheit waren, was war denn in deiner Kindheit anders als in dieser Kindheit? Also, nein,
jetzt ernsthaft.
So ernsthaft. Also ich glaube, dieser Drill-Moment fehlt.
Ja, absolut.
Und der Moment fehlt doch auch, dass dich Leute angestachelt haben und haben dir das Gefühl vermittelt, nur wenn du etwas bringst, wenn du kämpfst.
Ja.
Kommst du weiter?
Das nee, ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil. Nee,
ich habe genau das Gegenteil. Ich war der Erste in der Familie, der ein Abitur und Studium gemacht hat. Und meine Eltern, weiß ich noch, die haben immer mit den Ohren gestanden und gesagt, als ich dann so ein paar Fünfen mit nach Hause brachte, die war gleich beim Klassenlehrer, meine Mutter, und sagt, ja, wenn Michael das nicht schafft, dann geht er auf die Realschule und so. Ich sollte ja Finanzbeamter werden oder Bibliothekar oder
irgendwas. Leute, wenn Tilly Finanzbeamter geworden
wäre, dann hättet ihr euch gefreut.
Ja, das wären tolle Steuerzeiten gewesen.
Also ich hätte euch so viel Geld zurückerstattet.
Naja, es sei denn, du hättest wieder ein Komma verjodelt und musst trotzdem 1.000 Euro an Strom nachzahlen.
Soll ich das sagen? Kommt ganz kurzer Ausflug aus, ist egal. Ich habe ja Wasser abgelesen, ne, bei uns dann und so irgendwie die Brille hat auch nicht richtig funktioniert und habe dann die Zahlen.
Hast du abgelesen?
Nee, Wasser habe ich abgelesen. Ich habe Wasser abgelesen und habe dann die Zahl übermittelt da ins Hamburger Wasserwerk und bekam plötzlich, ich muss 900 Euro an Wasser nachbezahlen und meine monatlichen Kosten sind auf das Zehnfache hoch. und dann habe ich da angerufen und dann sagte sie, das war bestimmt ein Kommafehler, da wollen wir mal gucken. Ja, und dann haben wir geguckt, ja, sagt sie, da haben sie doch die Kommas ein bisschen so... verrutscht, ja. Also ist alles wieder rückgängig. Also alles
war die Idee mit dem Finanzbeamten nicht ganz so pretty.
Nicht so gut.
Nein, die war nicht gut.
Aber so weit davon entfernt, dass ich jetzt unbedingt Macht und viel Geld haben musste. Eigentlich war es so, ich komme ja aus ganz einfachen Felsen, wie du auch. Wir waren immer froh, wenn wir genug hatten, ja. Und dann auch mal, es war nie so das beschrieben, jetzt Häuser, dicke Autos,
Das hat mich nie interessiert.
Nämlich bis heute auch null. Nicht.
Nee. Also ich möchte meinen Hobbys frönen und ich esse auch ganz gerne leckere Sachen. Mhm. Aber ich habe auch andere Zeiten hinter mich gebracht,
wir sind jetzt nicht in der Wirtschaft und haben nicht BWL studiert und leiten große Firmen oder sowas.
Nee, genau deshalb, weil es uns wirklich nicht interessiert.
Nein.
Wir hätten ja auch irgendwann mal im Laufe unseres Lebens bei den vielen Sachen, die wir gemacht haben, hätten wir vielleicht ja auch eine Firma gründen können mit irgendwelchen, ja, wir haben Medienbüro gegründet, aber das ist doch alles überschaubar. Das
ja. Nee, wir haben andere Lebensziele. Aber jetzt nochmal zurück.
Und das ist es. Da wollte ich drauf hinaus. Das war im Abgang genau der Satz, der so wichtig ist.
Ja.
Das sind die Lebensziele.
Ja.
Und diese Menschen haben im Gegensatz zu uns, die wir vielleicht ein soziales, angenehmes Leben führen wollen oder mit anderen zusammen, haben diese Menschen das Gefühl oder das Ziel, über andere Menschen zu stehen. Über anderen Menschen, über andere Menschen zu bestimmen, Macht zu haben.
Ja.
Es gab ja auch im Laufe der Geschichte immer Menschen, die gerne die Macht haben. Die haben immer wieder Kriege geführt. Es ging immer um Machtanspruch. Mhm. Es ist diese Verquickung von Reichtum und Macht.
Ja. Und entweder du bist nicht reich wie Putin, dann willst du Reich und Macht haben.
Mhm.
Du bist reich geboren wie Trump, dann willst du es auch fortsetzen. Und was ich so interessant finde, ist, es gibt eine Kollegin, eine forensische Psychiaterin, Dr. Brandy X. Lee. So.
Mhm.
Und die hat ein Buch geschrieben über Trump. Schon vor einigen Jahren, The Dangerous Case of Donald Trump.
Oh ja.
Und hat ihn darin, aufgrund seiner Auftritte und dem, was er sagt, hat sie ihn praktisch analysiert, was in Amerika tatsächlich eher verboten ist. Mhm. Es gibt da etwas, wo man als seriöser Psychologe nicht per Ferndiagnose und erst recht nicht in der Öffentlichkeit über andere Menschen jetzt philosophieren sollte oder psychologisieren sollte.
Das Trump denn selber machen.
So. Aber sie sagt, das ist zu wichtig, als dass ich das jetzt hier so einfach nur so für mich mache. Und interessanterweise sind auch andere amerikanische Kollegen dann mit aufgesprungen und haben ihr den Rücken gestärkt. So. Was sie herausgefunden hat, mit aller Vorsicht, das ist also jetzt keine seriöse psychologische Diagnostik, aber die, ich sag mal, die Tendenzen, so hat sie es auch genannt. Was Trump hat, es hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Also narzisstische Persönlichkeitsstörung ist das, was wir gesagt haben, ein überstiegenes, übersteigertes Selbstbewusstsein und dieses Gefühl der eigenen Wichtigkeit und so im Mittelpunkt der Welt zu stehen. Und diese
und alles ganzen, auch auf sich zu Also ein kleines Beispiel im Alltag, das Kind wird laut und dann hat ein Narzisst, sagt dann, warum muss das Kind mich stören?
Mhm.
Das fragt nicht, tut es sich weh oder ist es unglücklich? Ja. Es denkt nicht an das Kind, sondern es denkt, wie wirkt das auf mich? Und denkt, das tut das Kind, damit es mich ärgert.
Genau.
Das ist ein Zug von Narzissmus.
Zum Beispiel, genau.
Mal so ganz
und dazu gehört auch Mangel an Empathie.
Ja.
Und das ist genau das, also die Unfähigkeit und der fehlende, auch der Wille, sich in die Gefühle an andere reinzuversetzen. Was stellt mich dann die Gefühle von den anderen? Interessiert mich nicht. Und letztendlich, und das sehen wir bei Trump sehr deutlich, bei Putin übrigens auch, dieses Bedürfnis nach Bewunderung. Ne? Ständig Bestätigung, ständig Lob. Wenn ihr anguckt, die Auftritte von Trump, wie er das genießt, wie er das, der badet in der Menge und findet es einfach grandios so.
Und Putin inszeniert ja gerne.
Ja.
Diese, nach der Wahl oder wenn er seine Auftritte richtig mit, ich weiß nicht, wie vielen Klack hören. Und
jo.
Also das sind ja richtige Auftritte. Oder denkt mal an so Despoten, die so ganze Militär in Korea, da lassen die dann so ganze Laster mit irgendwelchen Bomben vorbeifahren und so, um nochmal so wirklich zu demonstrieren. Guck mal, hier ist die Macht.
Ja. Und dann haben wir paranoide Züge. Ne, ich wiederhole das, was du auch schon vorher gesagt hast, jetzt auch psychologisch. Haben viele Kollegen, Kolleginnen festgestellt, dass Trump Tendenzen zeigt, Feindbilder zu schaffen.
Mhm.
Und Putin ja auch, ne, mit der Ukraine ganz, ganz deutlich. Und ein starkes Misstrauen gegenüber Kritiker zu haben. So. Und da haben wir die Fake News. Es gibt ja so, das ist ja auch so toll, der hat ja so wirklich Schlagbegriffe, Schlagwort, Fake News und dann dieses Make America Great Again. Das sind so die beiden, darauf
America basiert. First.
America First.
Ich finde, das ist das Ding.
Und Make America Great Again.
Damit
America
hat er eigentlich first. Gewonnen. Ja, und das ist...
Jo.
Wenn man mal so ganz in Ruhe darüber nachdenkt, ist das eigentlich eine Frechheit. So bin ich nicht erzogen worden. Mhm. Also ich würde nie denken, Annika First, mhm, sondern ich würde immer denken, wie geht's den anderen, und dann bin ich auch dabei.
Ja.
So, das ist auch, aber das ist der Grund, warum wir helfende Berufe haben.
Ja.
Und jeder, der einen ähnlichen helfenden oder unterstützenden Beruf oder wie auch immer hat, denkt ähnlich. Der kommt nicht auf die Idee und denkt, so ich zuerst. Wir müssen ja sogar lernen, an uns zu denken. Mhm. Wir müssen ja richtig Selbstliebe trainieren und sagen so, und das gönne ich mir jetzt auch mal. Mhm. Ich kaufe nicht nur für die Kinder ein, sondern ich kaufe auch mal für mich was. Mhm. Oder ich denke nicht immer nur an meinen Mann, sondern ich denke jetzt auch an mich. Mhm. Oder ich mache immer alles für die Familie, aber jetzt will ich auch Familienzeit.
Ja. Ja.
Das ist so, ich denke, dass das jeder in seiner Umgebung nachvollziehen kann, dass die meisten Menschen überhaupt nicht so ticken. Jetzt frage ich mich natürlich, um Macht zu haben, brauchst du ja eine Schafsherde. Wo kriegen die die her? Also was ist das, also okay, meistens hat man keine großen Alternativen. Mhm. Also wenn ich mir die weißen alten Männer da in Berlin angucke, dann habe ich auch nicht das Gefühl, ich habe da eine große Alternative. Mhm. Im Moment bin ich so weit, dass ich den Naturschutzbund wählen möchte. Aber wie kann das sein? Mhm. Dass die so eine Anhängerschaft haben. Glauben die Menschen, dass diese Starkmänner wirklich stark sind und sie deshalb auch dahin führen, in dieses gelobte Land?
Genau, weil sie selbst, und jetzt bitte ganz allgemein, es gibt Ausnahmen, es ist alles ein bisschen komplizierter, aber so mal ganz grob, die Wähler von Trump sind, wenn es Männer sind, männliche Wähler, auch eher mit einer autoritären Persönlichkeitsstruktur. Die finden das toll. Die finden das gut, einen starken Mann im Tüdelchen, dass der auftritt und von Stabilität spricht und so. Und die bevorzugen auch ganz klare Hierarchien, ganz klare Ansagen, in ganz möglichst einfachen Worten, dass jeder nicht so, wie soll ich sagen, nicht so intellektuell begüterte, dass das auch nachvollziehen kann. Dann sind das Menschen, die fühlen sich sehr leicht bedroht. Denk an Amerika, die große Mittelschicht, die jetzt auch gerade, wir haben es jetzt ein paar Mal gehört auch, dass Amerika ja verschuldet ist in einem Ausmaß, das können wir uns kaum vorstellen. Mhm. Und gerade diese Mittelschicht in Amerika, die auch den Großteil der Wähler ja darstellt, die fühlen sich sehr leicht bedroht im Abstieg. Wir waren ja selbst, Annika und ich waren ja eine Zeit lang in Amerika, und da ging es ganz viel um Häuser, da ging es ganz viel um Besitztum.
Um Business. Ich habe ja in Hollywood gearbeitet.
Business.
Und habe gedacht, da geht es um Filme. Ach du Scheiß drauf. Das geht da nicht um Film, das geht ums Business. Ja. Es geht die ganze Zeit um, wie viel Geld bringt dieser Film.
Ja, genau.
Wer kostet wie viel, was kostet. Mhm. Also über das Künstlerische, so wie wir hier Theater oder sowas sehen. No, nee, gab's nicht.
Und für die ist dann so ein Trump, der sagt, Leute, wir senken die Steuern, ne? Wir machen die Zölle hoch, dass nicht zu viel Waren reinkommt, und dann sehen wir zu und dann kriegen wir es hin und dann machen wir eben America great again. Das spricht die an.
Und das ist ja auch ein einfacher Weg, dass er sich dadurch dann noch mehr verschuldet. Langfristig das.
Und diese autoritären Persönlichkeiten der Wähler, die stehen auch darauf, dass man so einen Nationalstolz wieder hat. Da haben wir es wieder, ne? Wie in Europa leider auch in einigen Ländern. Mhm. Und auch hier die AfD, die sagt, komm hier, ne? Wir müssen wieder Nationalität, Nationalstolz, kulturelle, manchmal auch religiöse Werte werden damit auch verknüpft. Und dann nochmal America First. Ne?
Mhm. Und wenn wir das richtig überlegen, war das auch bei Hitler. So eine Geschichte, ein Teil dieses.
Ein Teil der Geschichte, natürlich. Ne? Nach dem Versailler Vertrag, wir erinnern uns, die Schmach dadurch, ne, dass Deutschland ja nun ganz deutlich und klar den Ersten Weltkrieg begonnen hat und Gebiete deswegen abtrieben, all das. Und da kommt dann so einer, der sagt, komm, wir sind aber toll, wir sind aber super, und das lässt sich einreden.
Und ja, dann auch gleichzeitig einen Weg aufmachen.
Anne,
ich glaube, das geht immer darum, Perspektiven zu zeigen, also und ein Feind irgendwo da hinten, irgendwo der einem relativ fremd ist, klar zu machen, so wie jetzt. Jetzt sind es halt Ausländer.
Ja.
Und weil sind es mal Juden, dann sind es in Amerika sind es die Mexikaner.
Ja, in Russland sind es die
Ukrainer, also beziehungsweise auch irgendwelche Nazis.
Ja,
also
ja.
Man könnte auch sagen, irgendwelche Aliens. Völlig egal, es muss ein Feindbild geben, damit man die Aggression und alles Schlechte dahin bringt. Ja. Das hat man schon im Mittelalter gemacht. Da waren es dann halt die Hexen. Mhm. Es gab eine schlechte Ernte, das war, also wie Kim Jong-un, der hat ja auch irgendwelche Menschen für das schlechte Wetter dann verantwortlich gemacht.
Also, es gibt immer einen Grund.
Ja, das hat man hier im 12. Jahrhundert auch schon gemacht und wundert sich nur, wie kann das sein, wir haben noch ein paar Jahre Entwicklung hinter uns, wie kann es sein, dass es heute immer noch so ist?
Weil es geht wieder so um Grundbedürfnisse. Mhm. Ne? Und da gibt es auch noch, vielleicht das noch dazu, Trump sieht sich ja selbst als Außenseiter. Die AfD zum Beispiel, um jetzt mal einen großen Bogen zu machen, sieht sich ja auch als Außenseiter. Die gehören ja nicht zu den etablierten Parteien. Und Wähler, Wählerinnen, die sagen, ich bin mit den etablierten Parteien überhaupt nicht zufrieden, das sind die, die dann eher einen Trump oder auch eine Alice Weidel oder sowas wählen, weil die sind anders als die anderen. Und die versprechen, wir machen auch Sachen anders. Und das hat so ein bisschen was, weißt du, die so von Außenseiter.
Mhm.
Ja, wir sind so die... Ja, die Außenseiter, aber wir versprechen euch, mit uns wird alles besser.
Definitiv. Und wir sind diejenigen, die den richtigen Weg kennen.
Ja, ja. Und dann natürlich, dann beherrschen die ganze Klaviatur. Putin, Trump noch mehr, würde ich mal behaupten, von Manipulation, na klar. Polarisierung, Feindbilder, na wir gegen sie, das bringt so, bringt auch wieder das
Selbstwertgefühl. Mit seiner KGB-Vergangenheit kann das bestimmt auch richtig gut.
Genau, denn wir haben es ein paar Mal gesagt, Wiederholung und einfache Botschaften, immer wieder. Und Trump nachweislich, der scheut sich nicht, Lügen zu verbreiten. Wenn es was bringt, wenn es Aufmerksamkeit bringt, dann scheut er nicht, irgendwie abstruses Zeug zu behaupten. Und die Menschen, und so denken viele Menschen, das kann er sich ja nicht nur ausgedacht haben, da muss ja ein Fünkchen Wahrheit drin sein.
Ja, und er haut auch unter die Gürtellinie, ohne dass es ihn stört.
Jo.
Er verunglimpft ja auch politische Gegner.
Ja.
Das ist schon ziemlich traurig.
Und dann emotionalisiert er mit seinen Ansprachen. Ne?
Ja.
Der richtig böse, richtig böse. Ne? Seine Visasacherin, ne? Kamala, muss erstmal einen Intelligenztest machen. So richtig unter die Gürtellinie.
Ja,
so.
Hat Männerprobleme und ist ja auch psychisch angeschlagen.
Ja,
was
so,
man dann so alles bringt.
Genau. Und damit erreichen sie die Menschen auch auf emotionaler Ebene. Dann geht es
ja
nicht mehr über das Nachdenken.
Ich glaube, das hat sowieso nur was mit Emotionalität zu tun.
Jo.
Weil im politischen Weg, also jetzt ganz klare Vorstellungen, hört man ja gar nicht richtig.
Ja.
Es geht nur um America Great. Und also was ist mit der Krankenversicherung, was ist mit Katastrophenschutz, was ist mit der Umwelt?
Ja.
Ich weiß nur, dass Kamala Harris ein bisschen mehr auf Grün setzen möchte und dass Trump die fossilen Sachen stützen möchte.
So.
Also ganz intelligent.
Da sagt er auch zu Deutschland, komm mal, guck dir doch die Germans an, ne? Guck dir deren Wirtschaft an und die fangen an, die Atomkraftwerke abzuschalten und sowas, was soll der ganze Kram?
Ja, bis auf, dass wir jetzt schon wieder in Spanien dieses Riesenunwetter gesehen haben.
Ja.
Mit fast 200 Toten momentan.
Ja.
Und dass lauter solche Sachen kommen durch die Klimaverschiebung. Und das sind erst so kleine Anfänge.
Ach, das sind doch Fake News.
Ja, und jetzt überlege ich mir, wie diese vielen, vielen Amerikaner in ihre Autos steigen. Und ich weiß ja, also es ist schon...
Denk nochmal an Las Vegas. Wir waren ein paar Mal in Las Vegas, Annika und ich. Ne? Mitten in der Wüste, ein Lichtermeer, das alleine braucht ja schon ein ganzes AKW, um das irgendwie...
Und jedes Hotel hat einen Swimmingpool und eine Wasseranlage ohne Ende und das sind große Schuppen.
Ja.
Ich
habe mich auch noch mal mit Trump beschäftigt. Ich habe immer gedacht, er wäre vorbestraft gewesen. Ne?
Ist er nicht.
Nee, ist er gar nicht. Der hat ganz viele Anklagen. Und auch strafrechtlich wurde er angeklagt. Das mit diesen Geheimdokumenten, die er da irgendwo zwischen Tür und Angel aufbewahrt hat.
Im Badezimmer.
dann hat er versucht, den George und Wahn zu manipulieren. Mhm. Und dann, wisst ihr vielleicht auch, diese Schweigegeldzahlung an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels, allein dieser Name ist doch wirklich geil. Da wurde Trump angeklagt, diese Zahlung versteuert zu haben. Ne? Mhm. So verstößt aber tatsächlich gegen so ein Finanzgesetz und so weiter. Zivilklagen, ach ja. Der hat sich 2016 außergerichtlich auf eine Zahlung von 25 Millionen Dollar geeinigt mit dem Gericht, um Klagen beizulegen, die behaupteten, dass die Trump University, er hat eine Trump University, ihre Teilnehmer betrogen hätte. Also da hat er 25 Millionen rübergerückt und dann war gut. Und dann haben wir noch die ganzen Steuerermittlungen, weil so ganz sauber ist es auch nicht. Aber es, wie gesagt, es sind alles Anklagen. Er wurde nie richtig verdonnert jetzt und deswegen ist er auch nicht vorbestraft. Mhm. Das müssen wir mal zu seiner Ehrenrettung sagen.
Ja, na, so. Großartig. Ja, moralisch, also wie soll ich sagen, ganz integer.
Ja.
Mich interessiert eigentlich an der ganzen Geschichte wirklich dieses Phänomen Machtmänner. Ja. Wie ticken Männer, die gerne Macht haben? Mhm. Wir haben ja schon uns die Kindheit angeguckt. Ich habe bei Kim Jong-un auch noch mal geguckt, auch Drill durch den Vater. Der ist eine Zeit lang, hat er in Bern studiert, glaube ich. Mhm. Aber abgeschottet von allen anderen, auch da wieder eine Außenseiterrolle.
Ja.
Weil kein, auch unter falschem Namen, damit keiner wusste, dass er das da ist. Dann wieder zurück und dann hat sein Vater ihn in die Geschäfte eingeführt, in die Regierungsgeschäfte. Okay. Der Großvater war schon Regierungschef. Mhm. Als der Vater, ich glaube 2011, starb, ist er an die Macht gekommen. Und das ist so wie so eine Königsdynastie da irgendwie.
Ja.
Und der macht das genauso.
Ja.
Wie Putin auch, durch Hinrichtungen, durch Manipulation durch Gefängnis, also auch durch wirklich harsche Geschichten, wirklich despotisches Verhalten, ähnlich wie jetzt die Mullahs in Iran. Mhm. Also wirklich ein Verhalten, was ja alle haben, dass sie keine Gegenstimmen dulden. Mhm. Je nach Staat und nach Konstitution geht es natürlich darum, politische Gegner mundtot zu machen, aber man bedient sich anderer Mittel. Also in Amerika macht man sie dann mit Twitter oder X, wie das heute heißt, oder mit anderen Sachen mundtot oder verunglimpft sie. Und in anderen Ländern werden sie halt vergiftet oder so. Mhm. Also oder gehängt. Ja. Das ist erschreckend.
Ja.
Und das ist etwas, aber das ist auch wirklich die Spitze von diesem Ganzen. Was ist denn mit Machtmännern, die in unserer Umgebung sind? Mhm. Wie sollen wir damit umgehen?
Am wichtigsten ist einfach, also das zu erkennen und sich nicht darauf einlassen, weil früher hat man gesagt, Narzissmus, vergiss es, kannst du eigentlich auch nicht richtig behandeln, weil das ist eine Form von Persönlichkeitsstörung und das ist schwierig. Es gibt heutzutage Kollegen, die beschäftigen sich therapeutisch noch mehr damit, die sagen, nee, da kann man noch so ein bisschen was drehen, das geht schon. Aber es ist schwierig und was besonders schwierig ist, je älter du dann, als du ein Machtmensch wirst, umso schwieriger, umso mehr treten auch diese Machtpositionen raus, weil du merkst, du kannst nicht mehr so, also körperlich, vielleicht auch geistig, wie auch immer, Und dann schwindet so die Macht und dann schwindet die Kraft. Und dann kommt sowas wie so ein Dennoch-Machismo. Ne? Und dennoch muss ich loslegen. Und ich muss mehr dasselbe tun. Ich werde noch brutaler. Mhm. Und ich werde noch so. Und dann wird es richtig, richtig destruktiv. Mhm. Weil die eigene Schwäche, die muss überspielt werden.
Yeah.
Man will immer noch scheinen. Aber es ist sehr hohl. Also keiner darf dir hinter die Karten gucken.
Denn diese ganzen Machtmenschen sind ja alle nicht mehr ganz frisch, die wir da jetzt genannt haben.
Nein.
Das sind ja alles alte Männer.
Ja.
Und
es gibt es vielleicht auch bei Frauen, aber nicht so in der Häufung und nicht, also auf der Ebene, wo wir jetzt geredet haben, dieser Politebene, das sind überwiegend nur mal Männer. kann sich, weiß ich nicht, ob sich das mal nochmal ändern wird. Wir haben ja in Europa auch einige konservative Frauen, die jetzt an der Macht sind. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie im Alter ähnlich ticken. Da gibt es auch keine richtigen Theorien drüber.
Nee, sie sind aber auch nicht so präsent.
Nee.
Also natürlich Le Pen oder sowas oder in Italien. Mhm. Aber sie sind aber immer noch verbindlich. Die haben noch eine gewisse Verbindlichkeit.
Oder man traut ihnen das vielleicht auch nicht so zu. Hm. Ja, ich bin mir
keine
da nicht
Ahnung,
so
ich bin da nicht so sicher.
Aber jetzt so
aber sie haben nicht diese Macht, die na. Diese Kerle jetzt haben, über die wir gesprochen
über
haben.
Die, ja, über Jahrzehnte hinweg ja angehäuft und so. Aber die Frage ist jetzt für uns normalos. Ne? Also dieses Erkennen, das rechtzeitige Erkennen, was mit demjenigen los ist, und jetzt reden wir einfach mal wirklich der Einfachheit halber nur von Männern. Und zu merken, der macht was mit mir, was ich nicht will. Nach der Philippas-Phase, da passiert plötzlich was. Der war doch eigentlich so sehr viel zuvorkommender und höflicher. Und jetzt kommt eben genau das. Ne? Machst du mal, tust du mal und ich fühle mich unwohl. Mhm. Bitte das rechtzeitig ansprechen. Wir rechtzeitig ansprechen. Mhm. Und nicht mit so einem Gefühl, oh Gott, ach, ich will den doch behalten. Und ich will doch, und der hat auch liebe Seiten. Ja, hat er bestimmt auch. Mhm. Aber seid da wachsam, seid echt wachsam.
Aber ich finde, es ist noch ein Unterschied. Also es gibt ja eine männliche Töffelheit, also wo Männer wirklich Sachen bauen, das guckst du dir an, als Frau oder als Partner und denkst dann nur, ich meine, das können Frauen auch, aber Männer können das bevorzugt, wo du denn nur denkst, wo ist der falsch abgebogen? Also Kleinigkeiten, nach Hause kommen und irgendwie einen großen Beutel Wäsche, die eigene Wäsche, vom Beruf meinetwegen, auf die Waschmaschine legen.
Und auf nicht einzufüllen.
Leere Waschmaschine.
Und nicht einzufüllen?
Und nicht einfach nicht einfüllen, das Ding anmachen. Was ist denn das Problem?
Mensch, wie gut, dass Sie keine Berufskleidung haben, ne?
Nee, hast du ja nicht. Wir haben ja immer alles zusammen. Aber stell dir vor, du würdest jetzt in der Klinik arbeiten, du kommst jetzt mit deinen Mänteln oder keine Ahnung was nach Hause. Und weil du zu faul bist, auch im Krankenhaus oder wo auch immer du arbeitest, die Waschmaschine zu benutzen, denn da steht ja auch meistens rum, du bringst das mit nach Hause und legst mir das da rein. Also das machst du einmal.
Ja, nee.
Oder zum Beispiel so Kleinigkeiten, die Wäsche auf den Wäschekorb legen. Also du hast einen Korb mit einem Deckel und dann legt man die dreckige Wäsche auf den Deckel. Also das muss man mir erklären. Das ist so ein Ding. So nach dem Motto, guck mal, ich habe dir Wäsche hingelegt.
Soll ich jetzt Danke sagen?
Ich weiß es nicht.
Ach Gottchen, ja, aber das meine ich, da fangen wir doch mal an. Und da so deutlich und diese ersten Anzeichen wirklich, nicht erst irgendwie, ach ist egal, der ist halt so, sondern gleich ansprechen. Und wenn es dann nochmal ansprechen und nochmal ansprechen. Also es ist, und wenn es dann nicht, wirklich nicht funktioniert, ich kenne das auch von anderen Pärchen, insofern eine Schwiegermutter vorhanden ist, mal mit Schwiegermutti mal reden, sag mal, was hast du mit deinem Sohn eigentlich gemacht?
Ja, da lachen die dann auch meistens
drüber. Und sagen,
großer Fehler, großer Fehler.
Aber auch da kann man versuchen, sich zu ändern. Aber ich kenne wirklich Frauen, die leiden da sehr drunter und kommen nicht aus dieser Spirale so raus.
Ja, selbst wenn du es sagst, dann ist ja so ein Unverständnis oder so ein Gucken, so gar nicht wissen, worum es geht. Also,
ja, weil sie es ja gar nicht, das ist für die Normalität.
Ja, und sie sehen auch die Schwierigkeit da drin nicht.
Nein,
das kannst du doch mal eben mitwaschen.
Ja.
Und dann sind wir dabei, dass wir dann irgendwann, das kannst du doch mal eben, in einer endlosen Schleife haben.
Ja.
Und dann sind wir wieder bei dem, wo wir neulich waren, bei Mental Load, dass du dann kannst dir alles merken. Wir müssen mal wieder, die Katze muss zum Tierarzt, der Sohn braucht eine Zahnklammer.
Ja.
Ich weiß nicht, was man da so hat. Ach, den und den musst du anrufen. Kannst du mal einen Termin beim Kinderarzt machen? Bin ich hier die Sekretärin? Bin ich hier was?
Ja.
Nun, Leute, verwechseln Sie, es gibt auch Frauen, die das können.
So.
In Beziehungen. Ja. Die in Beziehungen auch, wie sagt man immer so schön, die Hosen annahmen. Aber
wir vereinfachen jetzt ein bisschen. Aber
in dieser Sendung ging es ja um Macht. Männer, die können das schon ganz gut. Und wäre den Anfängen. Also
mir ist wichtig, mach den Mund auf. Und das gilt fürs Private und auch wenn es um Wahlen geht und so weiter, gilt es auch da. Und wenn Unrecht passiert, dann macht den Mund auf und lasst euch das nicht gefallen. Wir, Gott sei Dank, in Deutschland ist es relativ gut noch möglich, ohne dass du gleich ganz böse Ressentiments befürchten muss. Eigentlich gar keinen. Ne? Also
wie
wir können,
meinst du das?
Nee, also dasselbe in bei Putin zu machen, zu sagen, ich finde Putin irgendwie bedenklich oder schlecht, das ist ein Problem.
Naja, hier in Deutschland darfst du es sagen. Dass das
ja, das meine ich. Das ne? meine ich.
Und ich kann mich auch auf ein, das sagte ich ja schon ein paar Mal, ich kann mich ja hier irgendwo nach draußen stellen und laut rufen, Olaf Scholz ist doof, da gehen höchstens die Türen auf und Leute klatschen Beifall, aber da passiert sonst gar nichts, ich werde nicht festgenommen und gar nichts. Das ist meine Meinung, ich darf meine Meinung äußern.
Du darfst Menschen nicht beleidigen, ne? Und du darfst
ja, wenn ich so sage, ist doof, ist schon ein bisschen blöd, aber wenn ich sage, ich bin mit seiner Politik nicht einverstanden, das darf ich natürlich, ich darf natürlich seine Arbeit kritisieren. Das ist, nein, es geht eher so um dieses Wichtige, das Macht so wichtig wird. Und man kann ja auch manchmal im Laufe des Lebens erkennen, wie Menschen sich verändern, die meinetwegen im Betrieb dann in eine machtvolle Position kommen oder die plötzlich das Sagen haben. Ich nenne das immer Blockwart-Phänomen. Ihr wisst, während der Nazi-Zeit gab es Leute, die wurden zum Blockwart ernannt. Und die haben plötzlich denunziert. Mhm. Plötzlich waren sie wer und wurden richtige Arschlöcher. Ja. Gib manchen Menschen Macht und sie werden zu richtigen Idioten.
Oh, wer hat das gesagt? Gib Menschen Macht und erkennst dann seine wahre Persönlichkeit.
Ja, gibt es auch. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das ist auch manchmal so, weil manche Menschen können auch mit Macht nicht umgehen, weil sie einfach kein Verantwortungsgefühl und keine Empathie haben. Und machen dann also wirklich diese Fehler und diese narzisstischen Weg, den wir beschrieben haben. Und da muss man aufpassen. Und wenn da Gespräche nicht mehr helfen oder man sagt, nee, oder man dann wirklich die Dreckwäsche mit ins Bett kippt oder mal so paar drastische Sachen macht und man erntet dafür wirklich nur Krach und Streit, dann muss man sich vielleicht dann auch ein bisschen verabschieden und auf Distanz gehen.
Auf Distanz gehen, sich Beratung holen. Also das mache ich ja nun, wir beide ja auch, dieses jemanden von draußen mal gucken lassen, sag mal, was ich jetzt hier erlebe, ist das noch normal? So kommen auch manche dann in die Beratung. Ist das doch okay? Was meinen Sie?
Oder ist das schon irgendwie?
Dann sind wir beide keine Schiedsrichter, aber wir können es von draußen erklären.
Naja, man kann dazu führen, dass man verleiten, dass die beiden sich zusammensetzen. Und manchmal kann man auch sagen, wann ist denn das passiert? Ja. Manchmal kann man auch einen Grund noch feststellen.
Ja.
Und manchmal kann man auch Gründe verstehen, warum derjenige, mit dem man spricht, den auch anzieht. Weil er im Moment gerade eine Phase hat, wo er eigentlich auch gerne jemanden bräuchte, an den er sich anlehnt.
So.
Hast du ja manchmal, dass du eine Krisenzeit hast, möchtest dich mal anlehnen, brauchst auch jemanden. Und dann macht der auf sein Macht, sein Machtmännchen da gerade.
Ja. Nun dann, ihr Lieben.
So mein Machtmännchen.
Nee, ich bin kein Machtmännchen.
Überhaupt nicht. Das ist das Gegenteil. Nee.
Wir sehen uns ja nächsten Sonntag wieder. Dann wissen wir auch, wie in Amerika die Wahl, wie das ausgegangen ist. Mhm. Oh Gott. Schreibt uns gerne über eure Erfahrungen mit Machtmenschen, Machtfrauen. Wie seht ihr das Ganze? Was habt ihr da so erlebt?
Auch in Berufen.
In Berufen, im Privatleben ist ein wichtiges Thema. Und wie geht ihr damit um, wenn einer anfängt, da bei euch die Machtposition zu übernehmen?
Oh, ich kann mir vorstellen, dass da viele einen Chef haben, wo sie sagen, also an dem ist auch so ein kleiner Trump verloren gegangen.
So ist es.
Ja, wirklich.
In dem Sinne, viel zum Nachdenken, habt einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächsten und hören
erholt
uns.
Euch, wenn ihr Glück habt und nicht arbeiten müsst heute. So. Genießt den Tag.
Ja. Und wir hören uns diesen Sonntag wieder, wenn es heißt, na, wie heißt es? Na?
Psychologen beim Frühstück.
So machen wir das. Und wir frühstücken weiter. Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.